Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der letzten Generation. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Normalerweise würde Raoul sich ja auch jetzt an dieser Stelle einmal vorstellen am Anfang des Podcasts. Der ist diese Woche leider nicht dabei. Und deswegen begrüße nur ich quasi euch diese Woche in der Podcast-Folge. Weil Raoul nicht da ist, haben wir uns auch dafür entschieden, dass es eine kleine Sonderfolge werden soll. Also es ist alles ein bisschen anders von der vom Aufbau her als sonst. Aber wir haben tolle, spannende Themen mit dabei. Und deswegen auf jeden Fall herzlich willkommen und bleibt dran. Mein Name ist Lina, ich bin schon sehr lange bei der letzten Generation aktiv, habe schon viele verschiedene Proteste und auch Rollen mitgemacht, durchgemacht und bin jetzt gerade aber primär in der Media AG aktiv, beziehungsweise in der Außenkommunikation. Genau, und ich freue mich, dass ihr hier seid zu dieser Sonderfolge. Und zwar soll es in dieser Folge ganz viel um den Protest am Ölhafen in Karlsruhe gehen. Also das ist so quasi das ausführliche Thema, was in dieser Folge besprochen wird. Und ich gebe euch davor einmal im Schnelldurchlauf durch, was denn so die letzten zwei Wochen so passiert ist bei der letzten Generation. Das erste Thema, worüber ich mit euch sprechen möchte, ist die EU-Wahl. Jetzt erstmal quasi nur bezogen auf, okay, letzte Generation ist da irgendwie das erste Mal angetreten. So, wir haben versucht zu zeigen, okay, wir wollen Protest ins Parlament bringen, haben das auch schon mit einem ersten Protest gemacht, versucht zu zeigen, okay, wir sind da und wir wollen quasi nicht als einfache Partei quasi antreten, sondern, oder als normale Partei, sondern wir wollen Protest ins Parlament tragen und haben das quasi auch schon vor der Wahl wahrgemacht. Also quasi mit einem ganz anderen Ansatz sind wir da rangegangen als andere Parteien und waren jetzt auch nicht so, dass wir sagen würden, jo, die ganze letzte Generation wird jetzt eben irgendwie, keine Ahnung, zur Partei oder was auch immer und setzt irgendwie das um, was auch viel, wie ich mitbekomme, viele irgendwie RichterInnen oder so einen vor Gericht irgendwie sagen, ja, geht doch in die Politik und so weiter. Und unsere Argumentation ist da ja zu Recht immer, dass das zu lange dauert, dass wir sehen, dass es nicht funktioniert, dass Sachen nicht umgesetzt werden und so weiter. Und davon weichen wir natürlich nicht ab, aber haben da quasi eine Möglichkeit gesehen, bei der EU-Wahl ja noch relativ kurzfristig, wie ihr alle mitbekommen habt, irgendwie reinzugehen und zu sagen, wir wollen Protest ins Parlament bringen. Und wir haben da über 100.000 Stimmen in ganz Deutschland bekommen. Für Protest. Und ich finde das so unfassbar stark. Also wenn man sich vorstellt, 100.000 Menschen sind irgendwie um einen rum in Deutschland, die auch sagen, okay, Protest im Parlament, das wäre es irgendwie gewesen. Und wir machen natürlich weiter Protest, ne? Kommt halt auch darauf an, welche Bühnen wir irgendwie oder an welche Orte wir gehen, ob das jetzt das Parlament ist oder Sachen drumherum. Wir sind weiter da. Aber 100.000 Leute wollten das, allein 10.000 Menschen in Berlin wollten das. Und man kann irgendwie ganz gut auf der Webseite von der Bundeswahlleiterin sogar schauen, okay, welches Wahllokal hat irgendwie wie viele Stimmen, letzte Generation irgendwie, wie viele Leute haben da irgendwie, keine Ahnung, aus der Stadt, wo ich herkomme, sind es irgendwie 56 Leute oder so, die die letzte Generation gewählt haben. Und man kann da relativ gut und genau schauen, welche Stadtteile das irgendwie sind. Und das ist jetzt so vielleicht ein kleiner Appell an Leute, die vielleicht von verschiedenen Widerstandsgruppen zuhören. Man kann da halt super gut dann zielgruppenspezifisch Mobi machen und versuchen irgendwie, okay, dann flyert man mal großflächig dieses Kiez oder diesen Stadtteil oder was auch immer und versucht da irgendwie Leute einzuladen. Das kann irgendwie vielleicht ganz hilfreich sein für die Mobilisierung in den nächsten Wochen. Ganz wichtig, was wir quasi aus dieser Wahl jetzt mit dem Bezug zur letzten Generation mitgenommen haben, ist, dass wir sagen, Demokratie ist aber viel mehr als wählen. Wir können nicht nur alle paar Jahre zur Wahl gehen, unser Kreuz setzen und dann denken, die Politik wird schon richten. Nee, wir brauchen Menschen auf der Straße. Wir müssen quasi unser demokratisches Recht, was eine Demokratie braucht Protest, quasi wahrnehmen und auf die Straße gehen. Und haben das dann eben das Ganze mit dem Call to Action verbunden, ab dem 25. September wieder mit der letzten Generation in der großen Protestphase auf die Straße zu gehen. Vielleicht habt ihr das Datum auch schon irgendwo gelesen im Infokanal oder auf Social Media. Genau, aber sonst, wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann hört ihr es jetzt. Ab dem 25. September wollen wir wieder ganz zentral zusammenkommen und mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten darauf aufmerksam machen, dass die Bundesregierung gerade ihren Job nicht macht und dass wir das nicht hinnehmen wollen. Genau, das ist so eine große Sache, die natürlich passiert ist in den letzten Wochen, was irgendwie ja, was wir irgendwie wahrscheinlich alle irgendwie beobachtet haben. Die letzte Folge ist ja am Tag der Wahl quasi online gegangen, aber da wussten wir natürlich die Ergebnisse noch nicht. Deswegen dachten wir, oder dachte ich, ich greife das Thema jetzt ein bisschen ausführlicher auf. Genau, dann sind verschiedene Sachen passiert, so Gerichtsverfahren, bekommt ihr wahrscheinlich ja auch irgendwie mit oder weiß nicht, entweder lest ihr irgendwie online darüber oder ihr seid selbst irgendwie betroffen oder unterstützt irgendwie Leute, die vor Gericht stehen. Ich selbst habe auch diese Woche irgendwie viele Gerichtsverfahren irgendwie begleitet von engen Freunden von mir, Freundinnen von mir, die dann jetzt irgendwie oder auch bei mir selbst jetzt in naher Zukunft, wo jetzt irgendwie das Gefühl da ist, okay, ja, jetzt ist irgendwie eine Phase, da sind relativ viele Gerichtsverfahren und wir wollen quasi unseren Protest auch auf diese weitere Bühne tragen und sagen, okay, wir machen hier die Repressionen sichtbar und wir machen das sichtbar, was irgendwie in den Gerichtssälen passiert. Und da hat es einen Freispruch gegeben in den letzten Tagen, und zwar in Freiburg. Da gab es ein ganz starkes Statement, unter anderem von Joelle auf Social Media zu. Könnt ihr vielleicht mal reinschauen, wenn ihr es habt. Genau, da hat es eben einen Freispruch gegeben für den Protest. Und das ist so absurd, weil es manchmal ja sogar wirklich Tage gibt, wo irgendwie es einen Freispruch und aber auch eine Haftstrafe gleichzeitig irgendwie an einem Tag gibt. Und man sich so fragt, okay, was passiert hier eigentlich? Warum sehen die Gerichte das so unterschiedlich? Und das ist halt eben ja eine Beobachtung, die wir gerade machen. Dass selbst wenn man irgendwie hier an einer Stelle mal eine hohe Geldstrafe bekommen hat, dass man dann trotzdem mal an einer anderen Stelle einen Freispruch bekommen kann. Und dass einfach es jetzt quasi auch an dem Mut der einzelnen RichterInnen liegt, ob sie quasi sich trauen zu sagen, okay, ja, das ist das Richtige, was wir gerade machen, ziviler Ungehorsam. Das hat es in der Vergangenheit gegeben, damit große gesellschaftliche Veränderungen herbeigeführt werden konnten, haben Leute zivilen Ungehorsam gemacht. Und das ist auch jetzt gerade richtig, wenn wir die Krise wirklich als solche anerkennen würden, die sie ist. Also als solche große Katastrophe, nicht Krise, sondern wirklich eine Katastrophe, die jetzt schon unfassbar viele Menschenleben kostet, so, dann müsste eigentlich klar sein, wie die Gerichte urteilen sollten. Und das ist dann natürlich immer ein Erfolg, wenn es dann doch mal wieder einen Freispruch gab. Und sonst haben noch ungehorsame Versammlungen stattgefunden natürlich. Die finden ja die ganze Zeit jetzt statt. Ich würde sagen, eigentlich so jedes Wochenende findet irgendwo eine ungehorsame Versammlung statt. Und das waren jetzt eben irgendwie eine ungehorsame Versammlung in Hamburg, eine in Halle. Und das waren auf jeden Fall starke Bilder von vielen, vielen Menschen, die groß irgendwie zusammen auf die Straße gegangen sind. Und wir laden dich natürlich auch dieses Mal wieder ein. So, keine Ahnung, schau mal auf der Webseite vorbei unter der Kategorie ungehorsame Versammlung, ob da ein Termin in deiner Nähe dabei ist, ob du dich vielleicht ein bisschen informieren möchtest, was ist das eigentlich? Viele Leute gehen da irgendwie zusammen auf die Straße. Was ist da eigentlich auch der Unterschied zu einer Straßenblockade oder ähnliches? Das kannst du alles irgendwie online nachlesen. Und ja, ich würde mich freuen, euch auf der Straße zu sehen. Vor allem, und jetzt leite ich über zum Ankündigungspart. Ich mache jetzt hier mal wirklich alles kurz im Schnelldurchlauf und gebe dann rüber quasi zum Sonderfolgenabschnitt zur Ölhafen in Ölhafenprotest in Karlsruhe. Ist ja auch schon ein bisschen länger her. Ich wollte ankündigen, dass es eine Momentum-UV gibt in Bremen am 20.07., wo wir versuchen wollen, mit so vielen Menschen wie möglich von der letzten Generation aus ganz Deutschland in Bremen zusammenzukommen. Und da einfach nochmal direkt die Einladung an dich ausgesprochen oder an euch ausgesprochen, wer auch immer gerade den Podcast hört. Kommt da doch dazu, wenn ihr irgendwie es möglich ist, es irgendwie in der Nähe ist, wir oder ich. Ich lade euch da herzlich zu ein, dazu zu kommen und da einfach mal zu gucken, okay, wie sieht das denn aus, wenn wir wirklich mal mit vielen Leuten auf die Straße gehen, auch gleichzeitig in der Stadt, ne? Also es sind ja viele ungehorsame Versammlungen sind ja auch jetzt schon relativ groß, aber ich kann mir vorstellen, dass es nochmal ein bisschen was anderes wird, wenn dann wirklich auch viele Leute aus ganz Deutschland anreisen, vielleicht so ein kleiner Vorgeschmack zu dem, was dann auch ab Ende September passieren soll, zentral in Deutschland. Zwei weitere Ankündigungen, die ich noch schnell machen möchte, und zwar einmal, dass es am 6.7., also noch vor dem Momentum-V, einen großen Aktionstag in Rügen gibt, wo wir herzlich zu einladen wollen, dass da ist auch ein bisschen ausführlichere Informationen sind, einmal auf unserem Social Media, aber auch im Letzte Generation Telegram-Kanal. Und darüber hinaus ruft das Stopp fossile Subventionen Bündnis, wo wir ja auch Teil von sind, auch zu zwei Protesten auf. Einmal auch am 20.07. tatsächlich, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Aber in München ist das am 20.07. Und dann ist nochmal am 3. August in Berlin Stopp fossile Subventionen Bündnis Aktion. Das sind so jetzt ein paar Termine. Ich wiederhole es vielleicht nochmal langsam. 20.07. Momentum UV in Bremen. 6.07. also davor in Rügen, Aktionstag, und dann am 20.07. in München und am 3. August in Berlin Stopp fossile Subventionen Bündnis. Ich hoffe so sehr, ich habe das jetzt alles richtig auf die Kette bekommen mit den ganzen Terminen. Ich habe mich hier schon verschrieben, wie ich sehe, in meiner schönen Übersicht. Aber sonst, genau, könnt ihr alles, wie gesagt, immer in allen möglichen Infokanälen auf Social Media nochmal nachschauen. Und da kommen ja auch jetzt bis dahin, ist ja auch noch ein bisschen Zeit, obwohl bis zu Rügen ist es schon gar nicht mehr so lang. Aber bis dahin kommen ja immer noch mehr Informationen, wie man da irgendwie dann teilnehmen kann, wo genau der Treffpunkt hier und da ist und so weiter. Und auch Stopp fossile Subventionen. Zu dem Bündnis findet ihr auch viele Informationen auf den jeweiligen Seiten von Extinction Rebellion. Genau. Ich glaube, das war's jetzt mit meinem Teil in dieser Podcast-Folge. Voll schön, dass ihr da seid, sage ich nochmal. Und leite dann über zum Sonderfolgenabschnitt Ölhafenprotest in Karlsruhe. Ganz viel Spaß und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao, ciao.
Ja moin, willkommen zu einer neuen von Unignorierbar und dem letzten Generation-Podcast. Wen habe ich denn heute bei mir?
Ja, hier ist Raoul und auch herzlich willkommen zu Festgeklebt, einer Sonderfolge.
Ja, einer Sonderfolge, einer Kooperation, das gibt's ja nicht, weil wir waren gemeinsam auf einer Aktion, so viel kann man glaube ich sagen, und wir wollen heute darüber reden.
Yes, wir haben ja schon mal kurz ein bisschen im Podcast darüber geredet, bei uns in der Folge, wir waren ja im Ölhafen in Karlsruhe 9 Stunden lang und es war ein Erlebnis, oder? Hättest du gedacht, dass es so lang geht?
Es war ein verfickt nasses Erlebnis. Nein, das hätte ich nie gedacht. Dann hätte ich mir nämlich 2 Schirme und 20 Lagen mehr und Ölzeug mitgenommen. Ich habe selten in meinem Leben so lange, so nass, so gefroren im, was war das, April oder was?
Ja, Ölzeug, hast du gerade gesagt, du hättest Ölzeug mitgenommen?
Ja, kennst du das nicht? Das ist bei Fischern, dieses gelbe Zeug. Ach so, Ölzeug, genau, Fassöl zum Reinwerfen. Auf jeden Fall, wir kennen uns ja schon von Aktionen da vorher und so weiter, aber das war ja so ein bisschen größerer Shit, ne? So, also wir wussten ja auch nicht so genau davor, wer dabei sein musste, und ohne jetzt zu viel über die Strukturen zu verraten, war ja schon die Anreise eine Katastrophe. Bei dir auch?
Ja, ich bin von nicht so weit gekommen. Also ich meine, Karlsruhe ist halt bei mir um die Ecke. So, ich bin da am Morgen angereist und genau. Und Das hat bei mir alles ganz gut geklappt. Und dann habe ich ja meine Anweisung als Presse, ich war ja in diesem Fall als Presse mit dabei, bekommen. Und also ich hab gerade noch mal in die Aufnahmen gehört. Ich fand es ja echt spannend, so wo es dann auf einmal ins Wasser ging. Ne? Das war schon ein Moment, wo die dann einfach da rein sind. Und man hätte ja auch denken können, boah, vielleicht wissen die Sicherheitskräfte davon Bescheid und stoppen sie. Aber anscheinend wussten sie es nicht und dann waren die da auf einmal im Wasser.
Alle, die drin sind, go!
5 Leute sind schon drin, weitere steigen dazu.
Ja, niemand wusste irgendwas, ne? Ich fand auch, in dem Moment kam so ein bisschen die Realität rein. Davor war ja so ein bisschen Kanus aufpusten im Wald oder Kajaks und so. Und das war irgendwie so ein bisschen so Ferienlager-Atmo fast. So schöne Fotos mit Kippe und so, ne? Bei der LG rauchen nämlich auch Leute crazy. Und ja, in dem Moment kam es dann richtig rein, ne? Also ging mir auch so. Da war es dann auf einmal so, da war dieser Rhein und dieser Kanal vom Rhein und zum Hafen und irgendwie kam da dann richtig Realität rein.
Ja, voll. Und es war auch, also vorher, als die ihre Kajaks aufgebaut haben, fand ich es auch spannend so, da war sogar noch ein Helikopter, der oben drüber ist, weil das haben die oft, Ölunternehmen, dass die so unternehmenseigene Helikopter haben. Ich weiß nicht, ob der Chef dann irgendwie sich hat irgendwo hinfliegen lassen, aber ich kenne das noch von der PCK, als wir die PCK abgedreht haben.
Was ist
da
PCK?
War das auch immer wieder so.
Klingt wie eine Hip-Hop-Band.
PCK ist das, ja, schön wär's. Vielleicht, es gibt bestimmt auch eine Hip-Hop-Band, die PCK heißt.
Grüße gehen
aber
raus.
Aber das PCK, bitte was?
Grüße gehen raus an wherever die Hip-Hop-Band
Grüße gehen
PCK
raus
ist.
An PCK.
Yeah.
Yeah, PCK 44. Meine Hood. PCK heißt, es ist aber auch geil, als ich diesen Namen gelernt habe, war ich auch schon so ein bisschen so, wow. Das Petrochemische Kombinat.
Geil, Osten, DDR.
Ja, ja. Das ist sowieso, also wo wir ja heute schon über Öl Unternehmen sprechen. Das PCK wurde ja damals für ein Appel und ein Ei, ich glaube, 1 Euro verkauft nach dem Osten. Oh, ich komme gerade nicht auf diesen Namen. Weißt du, diese Abwicklung, die sie damals gemacht haben
Treuhand.
Von ganz vielen Unternehmen? Bitte?
Treuhand.
Treuhand, du sagst es ganz genau. Ja, und das war auch die PCK war da auch mit dabei. Und es ist auch echt so ein bisschen so eine tragische Nummer, weil ich habe mich ja auch mal mit dem Chef unterhalten, der, und da kriegen wir dann auch gleich wieder den Bogen, der auch bei der Miro ganz lange gearbeitet hat. Ich glaube 15 Jahre oder sowas, ja. Bevor der Ralf Scheirer, bevor der nach Schwedt gegangen ist, um dann den 129er gegen uns anzuwenden. Also, nein, hat er natürlich nicht gemacht, aber ich glaube, dass er da schon seinen Einfluss hat spielen lassen. Jedenfalls waren wir da mal in der Zentrale und hat er auch erzählt, ach, wie das ist für die ArbeiterInnen, wenn da jetzt irgendwie der große Wandel kommt und dann natürlich verlieren alle ihren Job. Aber das ist ja das große Thema. Ich meine, wir müssen Transformation machen und klar, dann müssen einige Leute wahrscheinlich umlernen. Anyways, von wegen petrochemisches Kombinat, ich fand's so witzig, weil bei denen in ihrem Meetingraum, wir haben spontan mit dem ein Meeting bekommen, haben die halt auch noch so ein altes sozialistisches Wandbild.
Aha.
So, weißt du, wie so Haus des Lehrers in Berlin und so. Und,
ja.
Ja. Ende mit diesem Exkurs, hol mich zurück.
Aber das ist doch auch total geil, das ist ja im Grunde genommen, was wir haben. Wir haben ja Sozialismus für die Reichen aber nur, ne? Mit, was ist das, 70 Milliarden fossile Energien und so. Und das sieht man ja genau bei sowas. Ich meine, wie krank ist denn das, dass man für 1 Euro so eine Raffinerie kaufen kann oder Karstadt oder sonst was? Ich meine, wir können das natürlich nicht, sondern nur Reiche können das und können damit dann auf Kosten der Gesellschaft so hausieren gehen, so mehr oder minder, ne? Oder sich ein schönes Leben machen. Aber genau, ich
hole dich ja zurück. Das heißt, du bist eigentlich... Ja, aber da muss ich noch mal kurz einhaken. Das heißt, du bist eigentlich nur neidisch auf die Reichen. Ist das richtig?
Ey, ich finde diese Neiddebatte völlig bullshittig, aber aus dem genau entgegengesetzten Grund wie alle anderen. Ich finde das total prima. Wieso sollte man denn nicht neidisch sein, wenn irgendwer fucking mit, weiß ich nicht, keine Sorgen mehr haben muss? Das finde ich eine sehr produktive Kraft. Ich glaube, Neid hat die französische Bastille gestürmt. Und das finde ich auch total okay so.
Wow. Ja, ist ja die gewagte These. Also ich finde ja... Einfach, es ist wieder nur so eine Ablenkungsdebatte und ich bin tatsächlich überhaupt nicht neidisch auf Leute mit viel Geld, weil ich hab's selbst bei mir, also als ich mal mehr Geld hatte, habe ich das meistens gespendet, damals irgendwie an irgendwelche NGOs und so, als ich noch nicht so viel Ahnung hatte, wie das alles so abläuft oder halt in meine Rente eingezahlt, weil ich hatte immer so das Gefühl und das ist natürlich auch eine krass privilegierte Haltung, und die hat auch viele, viele Mankos und so, aber mit Geld kommt halt immer mehr Verantwortung, mehr Stress, mehr Steuererklärung, an der ich gerade sitze und all so ein Scheiß und so. Also da bin ich dann eher so buddhistisch drauf und sag mir halt so, okay, wenn es halt irgendwie so ausreicht. Und das ist halt irgendwie, glaube ich, die große Schere, ne? Armutsbetroffen, weil die Leute politisch da reingedrängt werden, wegen vieler Reicher. Und irgendwie nur reich und reich, nur reicher werden und ich will viel dazu bekommen. Mensch, ich bin heute echt gesprächig.
Ja, kein Problem. Ich würde dazu noch sagen, ich glaube, bei mir kommt der Neid eher daher, dass ich Köpfe rollen sehen will. Das ist ja das Gute, wenn ich kein LG-Kopf-Podcast bin. Ich finde, wer Millionär ist, hat sich einfach auf irgendeine Form am Gemeinwesen und jetzt theologischer Begriff versündigt. Und von daher, ich habe einen richtigen Hass auf diese Leute, muss ich auch ganz klar sagen. Und ich will nicht so reich werden wie die, aber wenn das eine Form von Neid ist, ey, dann stehe ich da mega zu. Finde ich total okay. Aber gut, lass uns zurück ins kalte Wasser gehen. Ich schubse dich ins kalte Wasser des Hafenbeckens nochmal zurück.
Lasse spannt hier nochmal das Absperrband, was sichern soll vor diesem zerstörerischen Treiben der Miro und anderen Ölraffinerien und Öltankern. Lasse, warum bist du heute hier?
Weil ich das Leben liebe. Und weil ich es nicht ertragen kann, wie wir weiter in die Klimahölle rasen. Und jeder es weiß und es trotzdem nichts passiert. Ich kann das nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, einfach dabei zuzusehen. Ich muss aktiv werden.
Das Lustige war ja, ich habe ja auch gefilmt da und dieser Abhang darunter, ne, der hat mir ganz schön Sorgen bereitet. Da waren so, weißt du noch, so kleine Betonstufen mit Gras und so
Ja, voll. Total, das war also wild, dass wir da irgendwie nicht reingefallen sind.
Ja, es war aber knapp, muss ich sagen. Ich bin ein paar Mal so fast knapp. Und der Höhepunkt war dann, also da mussten wir ja, dann gingen die Boote da rein. Und erstmal sah das, ich glaube, die haben erst gedacht, wir wären so ein verkackter Kanu-Ausflug irgendwie. So, da kam ja erstmal gar nichts. Und dann wollte ich da so mitrennen und bin so über diese Büsche. Und ich war binnen 30 Sekunden, war ich bis zu über die Knie, klitschnass mit arschkaltem Wasser. Musste mich so festhalten, dass ich dann reinfliege. Und dann habe ich versucht, eine Drohne auszupacken auf diesen glitschigen Abhang. Oh, das war die Hölle. Die Drohne ist erstmal durchgebrannt, die eine Batterie, die andere ging dann zum Glück noch, aber dann gab es noch Wind und so. Also dieser Hang war so, ich sag mal, geht so zum Festhalten.
So, die Bienen sind jetzt wahrscheinlich so seit 20 Minuten hier im Wasser. Es gibt ja ein großes Stoppschild, dass sie quer über den Hafen gespannt haben, über den Hafeneingang. Das heißt, steht drauf Stopp, wegen Klimakatastrophe geschlossen. Ansonsten sind hier 2, 4, 6, 8, 9, ich sehe 9 Menschen in Booten, in kleinen Paddelbooten, Kajaks, aufblasbaren. Und sie haben orangene Westen, Rettungswesten an und hinten ein lila Elefanten, nämlich der Elefant im Raum. Genau. Und so wie ich das sehe, sind alle guter Dinge. Ein Streifenwagen der Polizei ist gekommen. Die haben ein bisschen rumdiskutiert mit den Bienen und haben danach ganz eifrig telefoniert. So ist gerade der Stand. Jetzt hier um 10.39 Uhr.
Ja, witzig, ich habe da auch noch Aufnahmen von, wie man da eine Drohne hört. Und aber die Geschichte dazu ist ja nochmal nice. Wollen wir noch einen Step zurückgehen? Warum waren wir denn, beziehungsweise nicht wir, also wir beide waren ja als Medienvertreter da, aber wieso waren denn die Protestierenden dort im Wasser? Warum gab es denn diesen Protest überhaupt?
Ja, genau. Miro, wer es nicht kennt, ist die größte Ölraffinerie Deutschlands. Und das Lustige ist, man stellt sich ja mal Raffinerien so am Meer vor mit diesen Supertankern und so. Nö, die liegt ganz idyllisch bei Karlsruhe. Also idyllisch bis auf diese riesigen brennenden Schlot und Öldinger. Und ja, das ist die größte Ölraffinerie Deutschlands. Die gehört zum mehrheitlich Shell. Und einem Typen, der heißt Holiday mit Nachnamen.
Nein.
Doch, Charles Holiday, aber mit 2 L. Ich habe versucht, Dreck über den auszugraben, aber der ist so unglaublich businesslangweilig, dass das Schlimmste über ihn ist, dass er Chad mit Mittelnamen heißt. Kennst du so aus Internet-Memes, so Chad, so der Muskelhund?
Geil.
Was Schlimmeres nicht. Naja, auf jeden Fall, wir waren ja auch in Karlsruhe, schöne Stadt, die so um so ein, oder so mittelschön, aber irgendwie interessant, die um so ein Schloss rumgebaut ist und die halt für Süddeutschland eine echt schlechte Luftqualität hat, weil diese Raffinerie die halt voll pestet und die liegt echt weit weg von der Stadt. Das ist schon so eine Stunde Weg. Genau.
Ja, voll.
Ja, und deswegen sind wir halt dahin, weil die Miro-Raffinerie, ja, die größte in Deutschland ist und halt für die fossilen Subventionen steht wie eigentlich nichts anderes und da auch ein logistischer Knotenpunkt dafür ist, ne?
Das ist ja voll krass, wo du sagst mit der Luftqualität, ne? Weil sonst ist Karlsruhe ja so voll von wegen der Verkehrswende, Mobilitätswende sind die ja voll dabei, ne? Die haben so ein richtig geiles System, dass so die Straßenbahn, beziehungsweise die S-Bahn, und da kommt's schon, also die S-Bahn werden dann zu Straßenbahn, beziehungsweise fahren halt irgendwie auf Gleisen, auf Bahnhöfen, aber auch auf den Straßen und so. Und da sind die schon mega, mega weit und alles. Und da geht's dann aber krass durch die Miro. Mit der Luftverschmutzung, das wusste ich gar nicht so. Krass.
Ja, und das Geile ist ja, das ist ja auch ein schönes Sinnbild dafür, dass diese kleinen Maßnahmen sind ja alle schön und gut und eine Straßenbahn hier und da, aber es bringt halt nur so viel, wenn die fetteste Raffinerie Deutschlands vor deiner Tür steht, ne? Und ich fand es ja auch so krass, als wir da hingegangen sind, wir sind ja da hingefahren und dann haben wir so Boote ausgepackt und sind durch diesen sattgrünen Sumpfwald gegangen. Das ist so ziemlich meine Lieblingslandschaft, ne? Weißt du, der war so richtig toll mit diesem Frühlingsgrün und irgendwie war es aber so merkwürdig ruhig und dann siehst du die Raffinerie erst, wenn du so richtig davor bist, musst du über 2 Kanäle und so. Und dann ist da einfach dieses fette, riesige Ding. Und der Wind stand halt zum Glück so, dass die Schornsteine von uns, der Rauch von uns wegging. Aber wenn der mal gedreht hat und so weiter, hat uns auch gerochen. Und zwar einfach ultra dystopisch.
Ja, auch, was da auch so absurd ist, ne? Das ist ja eigentlich auch so ein Erholungsgebiet, ne? Die Leute, also so am Wochenende und so, es ist da alles immer voll und so. Und ich glaube, sogar Naturschutzgebiet direkt neben der Raffinerie. Also es ist schon absurd.
Deutsche Naturschutzgebiete sowieso beste. Kann man Hochhaus reinbauen, aber ist dann trotzdem noch Naturschutzgebiet. Das ist wie Fahrradstraßen, ne? Da können dann auch Autos drauf fahren, weil ist halt so.
Ja, ja, genau.
Hast du diesen einen Dude gesehen, der zwischendurch mal rauskam aus dem Wald? Einfach so älterer?
Ja, ja.
Und ich habe mit dem geredet und ich kenne es ja aus Berlin und so und ich habe eigentlich erwartet, ab ins Lager, ihr seid doch alle Terroristen, halt so den Scheiß, den man hier mal kriegt.
Ja.
Und der Typ meinte aber einfach, ey, finde ich prima, was ihr da macht, ich bin hier mit dem Fahrrad, das ist so eine Scheiße, diese Raffinerie, ganz toll, weiter so. Und ich war richtig platt, ne, also habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, so. Da merkst du einfach, ohne Scheiß, da laufen halt nicht so eine krassen Barbaren rum wie hier oben, so. Da lesen wahrscheinlich weniger Leute Bild-Zeitung.
Ja, ich glaube, das ist der eine Punkt. Ja, oh, da muss ich länger drüber nachdenken. Ich habe noch, so ein anderer Punkt ist halt auch so, wenn wir halt wirklich zu den, also wenn wir so Elefant im Raum denken und wir gehen halt, also es war ja auch so ein Elefantenprotest, zu den Verursachern der Klimakatastrophe, zu den Großverursachern und den Verantwortlichen, da ist halt auch oft einfach die Stimmung eine andere. Ich weiß es noch, als wir bei Porsche waren, da kamen auch so Leute, die da drumherum gewohnt haben, meinten so, ja, genau, richtig, dass ihr das macht und kommt mal das nächste Mal, wenn die irgendwie gerade Schichtwechsel haben, da trefft ihr die noch viel krasser und so. Also da ist schon viel was dabei. Ich meine, es ist ja, es gibt halt so viel zu tun.
Ja, auf jeden Fall, ne? Genau, aber wir können ja mal zurück aufs Wasser. Das gab dann doch, da kam ja irgendwann die Wasserpolizei, ne? Die WAPO.
Ja.
So, ja. Naja, erstmal haben die Leute in den Kajaks so Bänder gespannt und so ein schönes Transparent wegen Klimastopp, mit so einem Stoppschild wegen Klimakatastrophe geschlossen.
Mega.
Was auch wirklich mega gut kam. Also das fanden alle, glaube ich, lustig, sogar die Polizei. Und
über 100 Meter war das, glaube ich, gespannt.
Genau, also das war krass. Das hielt, ne? Ja, und dann kam die Wasserpolizei und hat so gesagt, so jetzt hier aber mal weg. Und dann hat die Raffinerie eine Durchsage gemacht, beziehungsweise die Polizei über die Raffinerie. Und das fand ich war ein krasser
Moment. Warte, du hast doch was vergessen. Also die Wasserpolizei kam dort und haben die nicht da auch schon, die sind doch da auf Grund gelaufen.
Was? So.
Und die haben schon versucht, Leute da irgendwie mehr reinzufahren und da haben sich ja Leute entgegengestellt. Ich weiß es noch so.
Ja, das kannst du wieder.
Ich hab's auch mit aufgezeichnet.
Genau. Das kam dann noch. Da hat, aber erstmal kam die Durchsage von der Raffinerie, dass wir hier weg sollen. Ach. Und das fand ich am krassesten, weil das war natürlich so extrem, wenn da so ein ganzes Hafenbecken auf einmal. Also erstmal kam von der Wasserpolizei so ein, ne, hat keiner gehört. Es war auch ultra Wind an dem Tag. Ultra. Deswegen hat die Drohne auch
abgekackt.
Und dann kam doch diese Hafendurchsage aus 20 Richtungen gleichzeitig. Und das war krass. Also da habe ich so ein Star Wars-Feeling gekriegt. Echt.
Ja, wo dann auch so gesagt wurde, ja, sie haben es wahrscheinlich, sind sie aus Versehen in unser Hafenbecken.
Ja.
Bitte entfernen sie sich, ne?
Genau, ja, passiert ja mal, dass man so ein Hafenbecken geht. Auf dem Rhein übrigens hinten, ich bin da mal hingelaufen zu der Ecke, wo der Kanal reinging, da war der Whirl of Death, also so ein Strudel und das sah so schlimm aus. Der Rhein hatte auch echt viel Wasser und so. Das Hafenbecken 10-mal besser. Also jeder, der da kajakt, ist völlig lebensmüde, ne? Genau.
Ja,
und dann kam ja erstmal die normale Polizei und konnte gar nichts machen. Und dann kam die Wasserpolizei mit so einem dicken Boot, so relativ, ne?
Voll. Mit so einem blauen, blau-weißen, glaube ich. Und jetzt kommt auch schon die Wasserpolizei mit Blaulicht. Kommt sie eingefahren in den Hafen, also ist kurz davor. Und jetzt verteilen sich die Bienen. Danke. Also Sie haben gerade gesagt, Sie sprechen jetzt mit der Polizei. Einige Bienen verteilen sich hier im Hafen und zwei der Bienen sprechen mit der Polizei.
Ja, das Schwarze war voll krass. Also das Blau-Weiße war irgendwie so richtig nett. Also ein Verwandter von mir hat einen Kumpel, der war jahrelang bei der Wasserpolizei auf dem Rhein und hat sich einfach zugelötet 30 Jahre lang. Also besoffen auf diesen Booten. Und irgendwie musste ich daran denken, als ich die gesehen habe. Das sah mir so, ich wette, da trinkt auch mal wer einen zu viel, wenn er da auf, in Anführungszeichen, Grenzpatrouille ist. Die haben ja nichts zu tun, da ist ja keine Grenze mehr in dem Sinne.
Geil. Ja, ich kenne mich da so null aus. Ich weiß nur, dann das zweite Boot, das kam, glaube ich, extra aus Mannheim, ne?
Genau, das war dann nochmal das Gleiche. Und das war das, was dann jemand auf den Kajaks versucht hat. Also das hat versucht durchzubrechen erstmal. Das fand ich schon krass. Also da waren halt man muss sich diese Boote vorstellen, ne, die da rumpaddeln. Es waren ja so 12 Leute auf dem Wasser, ne? Und dann kam dieses Boot und wollte durchfahren, einfach durch diese Leute da in ihren Aufblaskajaks. Und da haben sich dann zwei quasi davor gestellt, ne? Und hast du die Szene dann mitbekommen, das Gespräch, was dann passiert ist?
Ja, ja, voll. Ich habe sogar mitgeschnitten. Also man hört es einigermaßen. Ich habe es aber dann direkt auch kommentiert und so, wie der eine Arne persönlich aus dem Wasser holen wollte und ihn persönlich dafür haftbar machen wollte. Also der war so richtig sauer.
Stopp! Der Kanute hat Vorfahrt!
Hey. Stopp!
Kanuten haben Vorfahrt!
Ich belehre Sie jetzt hiermit, ja, Sie sind wegen Nötigung, wegen Eingriff in den Schiffsverkehr.
Die Polizei hat hier ein gefährliches Manöver versucht. Die haben nämlich das eine der zwei Boote einfach ja, wieder von der Küste weggebracht und haben dann versucht, halt in den Hafen einzufahren.
Wenn uns irgendwas passiert, machen Sie verantwortlich. Das ist der Rest Ihres Lebens, das sagen Sie mir gleich.
Ein besonders eifriger. Ein besonders eifriger Polizist hat angedroht, dass er Arne persönlich aus dem Wasser holen möchte und dass Arne zahlen soll dafür, wenn den PolizistInnen was passiert. Die PolizistInnen sind jetzt zurückgefahren mit ihrem einen Boot und versuchen es jetzt nochmal an anderer Seite durchzukommen, obwohl die Kanus, die Kajaks hier sind und die Kajaks auch gesagt haben, dass sie da sie nicht durchlassen. Beziehungsweise, dass der Hafen gesperrt ist. Nein, die Polizei versucht es nicht nochmal. Aber das sah jetzt kurz hier schon ganz schön brenzlig aus und auch die Polizei war recht forsch. Man könnte vielleicht auch sagen, sogar aggressiv in ihrer Ansage und ihrer Drohung von Kosten, die Arne persönlich zahlen hätte sollen, laut dem einen Polizisten, und dass er ihn persönlich aus dem Wasser holen möchte. Ja, aber jetzt scheint sich die Lage hier auch wieder zu entspannen.
Genau, die Stimme hat sich überschlagen. Sie kriegen hier diese Strafe und diese und diese. Und also der hat richtig die Fassung verloren, hat dann da auf dem Bug gestanden und so runtergeschrien, wo ich auch so dachte, Alter, meine Güte, das ist ja ganz schön persönlich für dich hier, ne? Also man hat gesehen, der ist noch nie mit wem konfrontiert worden, der auf friedliche, gewaltlose Art seine Autorität ignoriert hat. Ich glaube, es gibt für Polizisten da so zwei Möglichkeiten. Du hast einerseits Leute, die halt so gewaltsam und schreien und crazy und so. Und da gibt es halt Leute, die ihnen folgen. Aber dieses Zwischending, das scheint ihn sehr getriggert zu haben.
Voll. Ja, ja.
Und die mussten dann aber abdrehen.
Ja, die mussten abdrehen. Die haben das zweimal oder so versucht. Und dann war, glaube ich, aber auch so die rechtliche Situation. Also, die haben die halt einfach gefährdet. So, wenn die drüber gefahren wären, ist es quasi so, wie wenn ein Mannschaftswagen über deine Füße halt fährt. So.
Genau.
Also, es wäre halt lebensbedrohlich gewesen.
Und es war kalt. Und man muss sagen, zu diesem Zeitpunkt hat es schon geregnet und gewindet. Und wir waren schon gut nass, aber das Große kommt noch, ne? Weil die wirklichen Leidtragenden sind natürlich die Leute an der Seite. Nein, Quatsch. Genau. Und dann kam ja noch das Kriegsboot, nenne ich es immer, ne? Willst du das mal beschreiben?
Warte mal, hatten wir noch ein drittes großes Boot? Nee. Oder meinst du die zwei SEK-Boote, die da noch kamen?
Genau, da kamen dann noch zwei SEK-Boote. Die finde ich. Das eine von denen besonders. Es gab doch eins, das war so ein normales Schlauchboot und dann gab es aber noch eins.
Ja.
Ja, das kam, glaube ich, aber auch zuerst. Dieses schwarze,
ja.
Also SEK-Sondereinsatzkommando, das sind Leute, die halt sonst sich so um Attentäter kümmern und so.
Ja.
Ich weiß nicht, was die sonst für Einsätze haben. In Waldbesetzungen sind sie auch oft zu finden, aber da werden sie auch manchmal Klettercops genannt.
Ja.
Und da gibt es, glaube ich, auch Überhangmandate, Überschneidungen, genau. Mhm. Und ja, aber die kamen krass, weil die ja auch so über den Rhein so rübergebrettert sind und dann mehrmals noch hin und her.
Ja.
Und wusste man nicht so, was machen die eigentlich gerade und so. Aber es war schon, sah crazy aus.
Die fand ich auch, also ich fand die richtig gruselig, ne? Und ich dachte auch, da mit diesen riesen Motoren hinten dran und ich dachte, jetzt geht's gleich richtig krass ab. Und dann saßen die ja erstmal 6 Stunden rum oder 5 da und haben Mittagspause gemacht oder
voll.
Was. Wurden bestochen von der Miro. Wir haben es gesehen mit dem Teleobjektiv. Fanta haben sie gekriegt. Fanta, eine Straftat.
Ja, ganz großen Kasten. Jetzt wurden, glaube ich, gerade hier Sauerstoffflaschen auf dem einen Polizeiboot gesichert. Also die nimmt wahrscheinlich dieses Sondereinsatzkommando jetzt nicht mit auf das schwarze Schlauchboot. Die Bienen... Die Menschen der letzten Generation sind hier noch 3 auf dem Wasser, also 3 direkt neben den Booten am Eingang quasi des Hafenbeckens und die anderen 9 sind in der Mitte des Hafenbeckens. Also weiter bei den Booten und ungefähr so 300, 400 Meter entfernt von dem Geschehen hier. In der Entfernung stehen noch 2 Streifenwagen der Polizei und auf der anderen Seite ist jetzt auch noch ein Streifenwagen gekommen und kam die Kripo hier auch vorbei, die Kriminalpolizei hat die Ausweise und Presseausweise von uns erfragt, also von den Leuten, die hier auf dieser Seite sind, das meine ich mit uns und genau und waren sonst aber sehr entspannt. Und jetzt tut sich hier gerade was auf der anderen Seite mit den Polizeibooten. So, und hier ist jetzt noch ein neues Polizeiboot angekommen mit 2 Beamten in schwarzer Kleidung. Das Boot ist blau und noch kleiner. Also von den großen Booten wird es jetzt immer kleiner. Das erste Boot kam übrigens hier aus der Gegend, aus Karlsruhe. Das zweite Mannheim-Kurpfalz. Ich weiß jetzt nicht, woher die 2 Schlauchboote kommen. Genau. Ja, und die haben sich jetzt erstmal noch mit daneben gestellt. Hier ist gerade was sehr Absurdes passiert. Das schwarze Polizeiboot mit den vielen PolizistInnen drauf ist gerade mit sehr, sehr schnellem, sehr, sehr starkem Motor weggefahren. Weggepiest, würde ich sogar sagen. Und die drehen jetzt, glaube ich, eine Riesenrunde. Vielleicht fahren sie von der anderen Hafenseite oder von irgendwo anders mit rein in den Hafen. Ist irgendwie schwierig zu sehen, aber auf jeden Fall gab es kurz mal ein bisschen Aufregung und wirkt auf jeden Fall seltsam hier. Ich weiß aber auch nicht, also ich meine, waren das Sondereinsatzkommando, weil das war ja das Highlight.
Ja.
Am Ende kamen die ja noch mit dem Helikopter. So. Und da sind sie mit dem Helikopter, weil es gibt in Baden-Württemberg, soweit ich weiß, nur eine Stelle, wo Sondereinsatzkommando sitzt. So,
ja.
Und das ist in Göppingen. In Göppingen sitzt auch die technische Einheit. Ich glaube, es gibt auch 2 technische Einheiten. Ich habe mich letztens erst mit welchen unterhalten. Ja, genau, Göppingen und Bruchsal, glaube ich.
Mhm.
Anyways, auf jeden Fall, kam ja dann wirklich SEK. Aber was waren die dann vorher in dem schwarzen Boot? War das da dann so Wasser-SEK?
Ich weiß es nicht. Und ich fand es ja auch so merkwürdig, ne? Dann saßen sie halt 5 Stunden rum, während Regen und Sonne und so. Ich weiß noch, dann war doch einmal 15 Minuten Sonne und wir sind sofort so im Akkord eingeschlafen. Immer der eine, dann der andere.
Ja.
Weil wir so durch waren.
So, nachdem das schwarze Boot zur Seite gefahren ist, einmal irgendwie nach links den Rhein hoch, dann nach rechts den Rhein zurück, kommt es jetzt wieder in den Hafen rein. Arne steht ihnen gegenüber, versucht hier ein bisschen zuzumachen. Lars und Yannick sind hier auch noch recht nah, die anderen sind im Hafen verteilt. Und jetzt gibt es eine kleine Gegenüberstellung. Und ich
glaube, sie versuchen jetzt Arne einzufangen. Das war jetzt zum dritten Mal die erste Ansage. Ja, um 14.10 Uhr, um 14.20 Uhr kam auch schon mal die erste Ansage. Jetzt nochmal die erste Ansage, das Wasser zu verlassen.
Arne, magst du kurz mal erzählen, wie gerade die Situation ist und wie es dir dabei geht?
Ja, die Situation ist so, dass wir jetzt die Versammlung hier, es wird jetzt aufgelöst durch die Polizei, auf Ansagen von Karlsruhe oder so, Stadt Karlsruhe. Und das ist jetzt, da überlegt man schon so, soll man sich's einfach machen und rausgehen. Aber es geht ja auch darum, Widerständigkeit zu zeigen und zu zeigen, nein, Ölhäfen im Jahr 2024, da sollte es einen klaren Plan geben, wann wir die stilllegen. Und um diese Sachen zu kommunizieren und klarzustellen, glaube ich, müssen wir heute das Versammlungsrecht eventuell ein bisschen ignorieren und die Ansagen der Polizei und das wesentlich Wichtigere, zum Beispiel Grundgesetz, Lebensgrundlagen schützen für künftige Generationen, das sollte im Vordergrund stehen. Und das ist bei uns so. Danke.
Warum kannst du das machen und andere vielleicht nicht?
Ja, ich bin halt einer von 12 gerade im Boot hier im Ölhafen Karlsruhe, deswegen kann ich das machen. Aber letztendlich können alle mitmachen, ne? Und es sollten auch alle mitmachen, weil es geht um uns alle. Und ich denke mir, viel mehr Menschen sind eigentlich schon innerlich darauf vorbereitet und warten nur auf ein Signal. Also das ist so bei den meisten sozialen Kipppunkten, dass der schon lange in Vorbereitung ist. Ich glaube, die Mehrheit weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Und wir muten uns nicht an zu sagen, wie es genau weitergehen soll. Dafür leben wir in der Demokratie. Das sollte auf andere Art und Weise.
Ich glaube, der Typ wird gefragt. Danke, Arne.
Ja, hier haben gerade jetzt Yannick und Lars Arne von mir weggerufen und es kam auch die dritte Ansage, also insgesamt die sechste Ansage oder so von der Polizei. Und das schwarze Boot kommt jetzt auch näher, fährt jetzt in Richtung, langsam in Richtung Yannick und Lars. Und ja, die drei mit Arne zusammen stehen jetzt hier im Hafenbecken und es ist ein, ja, sieht ein bisschen aus wie ein Spiel, wie eine Wasserballrunde oder so. Kajak-Wasserball. Lasse ist auch, hat sich hochgesetzt wieder auf den Poller, wo er schon mal drauf war vorhin. Wie bitte?
Auf der anderen Seite sind auch jede Menge Schaulustige.
Das sind vor allem die Polizei, oder?
Ja.
Ja, auf der anderen Seite sind ungefähr...
Was als zu gucken, haben die ja da jetzt nichts zu tun, ne?
Ja, auf der anderen Seite sind so, boah, jetzt schon 20 Menschen insgesamt, die zuschauen. Mischung aus Polizei und Menschen vom Werk. Genau.
Arne, weißt du denn, wie es jetzt weitergeht, den Tag? Also was jetzt hier gleich passieren wird? Oder danach?
Haben sie uns nicht gesagt. Ich hatte mit ihm noch gesagt, wir sollten ja eigentlich, hatten ja eigentlich einen Dialog aufgebaut. Er hat gesagt, er hat seine ganzen Chefs angerufen und hat ihnen auch unsere Forderungen übermittelt. Einerseits ist die Regierung, Regierungserklärung zum Beispiel, um den Hungerstreik zu beenden. Aber auch, dass zum Beispiel Steinmeier unsere Erklärung der letzten Generation vorlesen könnte oder sich dahinter stellen könnte. Und dann wären wir auch aus dem Wasser gegangen. Man war jetzt auch irgendwie zu erwarten, dass das nicht unbedingt so einfach klappt.
Ja, warum? Warum denkst du, dass Steinmeier das nicht macht?
Weil er das seit Monaten so macht. Also das wäre also eine wirklich, ich würde es mir total wünschen. Ich habe ihm Briefe geschrieben. Ich habe eine Standardantwort zurückbekommen, dass Klima ist politisches Tagesgeschäft. Da mischt sich der Staatspräsident nicht rein. Und hat quasi also alles, was ich in dem Brief geschrieben habe, ignoriert. Wenn Klima etwas nicht ist, dann ist es politisch nicht politisches Tagesgeschäft.
Und dann haben die ja mit diesem krassen SEK-Boot doch die Leute so ganz easy rausgeholt. Also einfach so daneben gefahren, zwei nehmen das Boot so hinten und vorne und genau. Reingehoben oder so rangehoben. Also das war so maximal unaufgeregt irgendwie gegen dieses martianische Voll. Kommen. Das fand ich so merkwürdig.
Ja, vor allen Dingen, warum sie darauf so lange gewartet haben. Es war ja eh so, die haben,
ja,
ich glaube, erst um 14 Uhr haben die, glaube ich, erst aufgelöst. Und wie sie aufgelöst haben, war auch sehr witzig. Die haben, glaube ich, so viermal oder so die erste Ansage gemacht.
Genau, ja. Und dann irgendwann wieder über die Hafen-PA da.
Genau.
So. Und bei dem Boot, man hat auch wirklich nichts gehört. Es war so krasser Wind und Regen und einfach überhaupt nichts gehört. So mit so einem kleinen Megafon. Ja, das war geil. Ja, und dann, ich weiß noch, also ich musste dann so mega um das Ding rumrennen, weil dieser Hafen ist ja abgesperrt, ne, weil kritische, ja, Infrastruktur und so. Und dann muss ich da durch so einen Zaun, habe ich so Bilder mit so Rohren und so, das war schon relativ, relativ krass. Aber es war dann so relativ easy, wie die halt die hochgeholt haben oder weggeholt haben, bis auf die Leute, die auf diesen Pfählen saßen, ne?
Das war echt krass. Ja, da waren so 4 Meter hohe Pfähle so in etwa, die gingen wahrscheinlich noch 10 Meter tief irgendwie ins Wasser oder so.
Ja.
Und so Stahldinger, irgendwie richtig crazy. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man da so einen riesen Stahlkettentau anbringen.
Ja.
Und da saßen die oben drauf, ne? Wie so Möwen.
Ja, genau. Und dann gab es ganz hinten welche im Hafen. Und dann kam ja dieses krasse Gewitter, ne? Zum Schluss. Nebenbei, einen kleinen Einschub noch zu den Booten, die da waren. Es haben sich Leute auf den Booten mega positiv zur letzten Generation geäußert, die da...
Stimmt, von den Tankern, ne?
Genau, die nicht rausfahren konnten. Die meinten auch, das ist alles total prima, was wir machen und so. Und wenn es die Tankerbesatzung sagt, dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg.
Die Polizei hat sich jetzt relativ lange an dem Absperrband abgearbeitet. Lars sehe ich im Hintergrund auf dem Boden sitzen. Ich glaube, seine Personalien werden aufgenommen und seine Sachen durchsucht. Und die Polizei setzt jetzt, glaube ich, nochmal an, Arne zu einzusammeln, der am Stopp wegen Klimakatastrophe geschlossen Banner ist. Ja, da ich hier ein paar Sachen auch mitgefilmt habe, kurzes Update. Es sind jetzt schon 1, 2, 3, 4 Leute, glaube ich, draußen. 4 oder 5. Lasse sitzt oben noch auf einer Boje, auf diesem Poller. Die Polizei hat gerade schon gefragt, kommen ja wahrscheinlich nicht freiwillig runter. Deswegen, da werden sie sich noch was einfallen lassen, sagten sie. Genau, und jetzt geht es hier weiter. Teilweise kommen sie mit den beiden Booten, mit dem schwarzen und dem blauen, holen sie die Leute so nacheinander raus. Und ja, also sind da schon effizienter geworden. Mal gucken, wie es weitergeht. Einsatzleiter hat eben Anweisungen gegeben von draußen und sonst die anderen AktivistInnen stehen halt rum, umringt von sehr vielen PolizistInnen und warten mal, wie sie abgearbeitet werden.
Naja, auf jeden Fall kam ja dieses krasse, so eine richtige Gewitterfront, ne, wo wir auch so hardcore, wir haben dann irgendwann angefangen zu tanzen mit dem Rücken zum Regen, weil es so kalt war, weißt du noch? Also
ja,
richtig schlimm einfach. Und 2 sind ja freiwillig runtergegangen dann, ne?
Ja. Ja, das war ja noch krasser. Wolltest du das gerade erzählen?
Nee,
was? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Die sind, ich glaube, es waren Nick und Lasse, glaube ich.
Mhm.
Oder Nick und Jan, glaube ich. Die waren oben auf einem Ding. Die hatten kein Guthaben mehr auf ihrem Protesthandy.
Ach, krass.
Die mussten, und die waren so vollkommen lost dort einfach. Es war auch mega kalt und die waren da wahrscheinlich so oben auf diesem Pfahl für mehrere, 2 Stunden, I don't know.
Ja.
Weil die hatten die dann irgendwann einfach alle sitzen lassen. Weil es war dann so klar, okay, Helikopter aus Göppingen muss jetzt kommen. Und dann haben sie die einfach sitzen lassen. So, und die waren irgendwie so wahrscheinlich so 300 Meter weit weg. Die haben also ganz, ganz klein hinten in der Ferne gesehen, mitten, ja, im Hafen und so. Und kein Mensch drumherum. Und denen war halt auch richtig kalt und was nicht alles. Und die wollten dann runterkommen,
mhm,
und abgeholt werden. Und die Cops haben die aber einfach null gesehen, beachtet, sonst wie. Also was ich auch ein bisschen gefährlich finde. Und dann haben die den Notruf angerufen, weil dafür, das ging ja vom Handy aus.
Nein.
Und mussten dann, ja, den Cops erstmal am Notruf erklären, irgendwie so von wegen, hier, sie sind im Hafenbecken und sagen sie mal den Kollegen Bescheid, dass sie jetzt runterholen können und so.
Ist ja geil.
Ja.
Lol.
Voll geil, ey. Voll krass.
Ja, die Polizei lässt hier wieder den Verkehr laufen. Ein Öltanker fährt los, obwohl der Hafen noch gesperrt ist, laut roter Ampel. Und noch 3 Leute im Hafengebiet sind. 3 Bienen. 2 haben sie die Boote weggenommen. Die sind immer noch oben auf einem Pfahl. Und einer ist hier direkt auf einem Pfahl und hat noch sein Boot. Ja.
Ja, und das Krasse war ja dann wirklich, als der absolute Höhepunkt kam, ne, Gewitter. Wir haben es ja schon so vorher so ein bisschen zwitschern gehört, aber dass dann wirklich der Helikopter kam aus Göppingen. Und da saß ja vor uns noch einer auf dem Pfahl, ne? Und das war halt so krass. Ich weiß noch, die Polizei hat uns dann, die war auf dem gegenüberliegenden Ufer, es war das ja klar aufgefallen, die hat uns so weggescheucht. Ach so, und da war auch noch so ein, ich sag mal, Spitzel von der Miro, der so ein bisschen Hillbilly-mäßig aussah und die ganze Zeit alles gefilmt hat. Und so, aber ja, sollen sie ja machen, ist ja okay, ne? Und
ja, man wusste auch nicht genau, wie das mit dem ist, aber klar, es kann schon sein, stimmt, dass das.
Nee, ich hab mit dem geredet. Der war von Miro. Der meinte, er ist da jetzt hingeschickt worden, so.
Und ach so, das wusste ich gar nicht.
Ja, okay. Ja, ist ja auch okay. Die sollen ja wissen, was da abgeht. Das ist ja ihre Raffinerie. Ist ja berechtigt. Warum denn nicht? Und der war ja auch so ganz, ganz freundlich, sehr egal. Und auf jeden Fall kam dann noch dieser Hubschrauber und wir dachten alle, es gibt so eine geile Luftrettung, ne? Wie in,
voll.
In Full Metal Jacket oder sowas so.
Ja, ich war da schon weg. Ich musste da einfach weg und dann warst du da und ich dachte so, Alter, ich kann nicht 9 Stunden den Tag hier warten, dass dort ein richtig geiles Bild kommt und dann. Aber erzähl, wie war's dann?
Ja, und dann kam gar nichts und dann kamen die da hin. Also, und da kamen so SEK-Leute raus mit diesen Gesichtsmasken und so, also richtig krass. Und dann stiegen die in dieses kleine Schlauchboot, also in dieses, nicht das coole Schwarze, sondern das ganz normale Schlauchboot, fuhren dahin und dann waren es einfach Klettercops, haben den runtergeseilt und sind zurückgefahren. Und es war so, der Hubschrauber war quasi ein Taxi. Also der war überhaupt nicht benötigt für die ganze Nummer.
Voll.
So. Das fand ich so krass. Und Göttingen ist ja so ein bisschen westlich von Stuttgart, aber also für die 6 Stunden, da hätte man ja nach Göttingen und zurückfahren können mit dem Auto.
Göppingen.
P. Ja, Göppingen, genau. Also,
ja, und, aber wahrscheinlich 2 Stunden. Ja. Also du meinst, in den 6 Stunden vorher hätte man es schon organisieren können.
Ja, und das, also die kamen quasi mit dem Hubschrauber-Taxi. Mehr war das nicht.
Ja, voll.
Der war einfach, und weiß nicht, was das kostet, aber ich glaube eine Menge. Und das
richtig viel.
Und das Lustige war, die waren auch echt gut drauf noch, weil die standen ja nicht 9 Stunden im Regen. Bei den anderen hast du schon gemerkt, langsam keinen Bock mehr. Und dann war der letzte, dann mussten die halt im Schlauchboot, weil nur 3 Leute einfahren, haben die so den letzten von der letzten Generation dann zurückgefahren. Und einer saß noch drauf vom SEK und musste halt in der zweiten Fuhre abgeholt werden. Ich weiß noch, der sagte, bringt ihr mir was zu essen mit, lass mich nicht alleine. Also der hat es sportlich genommen. Also die waren eigentlich ganz cool.
Es ist ja einfach richtig Weltuntergangsstimmung. Es ist krasser Regen und Wind und so stark wie Malte da aushält. Okay, es scheint ernst zu sein. Der Helikopter scheint jetzt zu kommen. Wir wurden schon angewiesen, weiter zurückzugehen von den Polizeikräften auf dem Boot und sind sehr gespannt, ob der Helikopter kommt.
Ja, die haben die dann so über die, da ging es ja mit so einer Leiter hoch, ne, auf diesem Pfahl. Da haben sie ihn, glaube ich, mit, die ich dann später auf Bildern gesehen habe, mit so ein bisschen Seilwinde, ne?
Genau, gesichert. Also das war so, jeder, der mal auf einer Autobahnblockade war, das war so, wie du jemanden vom Lastwagen runterholst. Das sieht immer so ein bisschen übertrieben aus, so Seilkops. Die machen da so Kletter und fest und ziehen so eine Windel an aus Seilen und sonst was. Und das ist aber einfach, dass man wirklich überhaupt nicht runterfallen kann. Und dann wird ganz langsam derjenige dann runtergelassen. Das ist alles sehr deutsch, sehr sicher und so. Aber ist auch okay. Also ist ja auch, das Krasse war an diesen Dingern ja, dass man da nicht reinfallen durfte. Die waren hohl in der Mitte. Das sah krass aus. Mhm. Ne? Also draußen war okay. Aber ja, und dann ging das und dann war das auch relativ easy zu Ende. Und dann waren wir auch ehrlich gesagt ganz froh alle, weil 9 Stunden da im Regen stehen. Also es war wirklich, ich war bis auf die Unterhose nass. Es war so kalt. Es war so heftig, wirklich. Ich weiß noch, irgendwann kamen so nette Leute aus Karlsruhe und haben was zu essen gebracht und ich habe, während ich mit der Kamera ums Hafenbecken rumgerannt bin, mir eine Banane und so Nutella-Brote in den Mund gesteckt, während die Kamera mich so geohrfeigt hat, die um meinen Hals hing. Und es war das leckerste Nutella-Brot, was ich seit wirklich Jahren gegessen habe, weil ich so einen unfassbaren Hunger hatte.
Es war wild. Also ich dachte auch so, ey, zum Glück habe ich mir da nichts vorgenommen, weil ich hätte niemals damit gerechnet, dass es irgendwie so lange dauert.
Ja, hat, glaube ich, keiner.
Es war aber auch so, ich meine, die Leute dort zu sehen irgendwie und zu wissen irgendwie so, ich lasse die nicht alleine. So, ich dokumentiere das weiter.
Ja.
Und und weiß einfach, wie auf der anderen Seite auch schon war, irgendwie bei anderen Protesten, wo dann irgendwie
Hummeln dann früher gehen mussten und so und wie schlimm sich das manchmal anfühlen kann, weil dann bist du halt irgendwie der Polizei mit ausgeliefert. Und es kann natürlich immer mal sein und so, dass eine Hummel weg muss oder dass es halt einfach viel, viel länger dauert und dann irgendwie Leute noch anderes geplant haben. Aber es war ja auch irgendwie, weil wir da zu dritt dokumentiert haben an der Seite, hat es irgendwie, also für mich war das auch voll bestärkend und es war natürlich einfach auch cool, die Leute unten im Becken zu sehen.
Ja, auf jeden Fall, fand ich auch total. Und vor allen Dingen muss man ja auch wirklich sagen, wir haben da ja auch wirklich, man sagt ja so 10 bis 12 Schiffe blockiert, ging so, das war so das, was erzählt wurde. Und ich weiß noch diesen Moment, also erstmal war gar nichts. Karlsruhe Online hat berichtet, die sind cool, aber ne? Und dann auf einmal diese 5 Minuten, als die dpa es rausgehauen hat und dann die FAZ und die Süddeutsche und whatever. Und das war schon krass zu sehen, dass jetzt auf einmal es richtig anläuft. Dreisat und so weiter haben alle dann berichtet. Das hat sich schon sehr gut angefühlt. Und es ging auch so, es wurde gemunkelt, 1 bis 2 Millionen Euro Sachschaden. Also quasi dadurch, geil, dass die Schiffe nicht fuhren. Das wurde gemunkelt, das, ne? Also das, keine
okay, journalistische gute gehört. Arbeit.
Aber ja.
Ja, was ich noch gehört hatte, war so, dass sie, ich glaube, 9 Schiffe konnten nicht reinfahren, 9 Schiffe konnten nicht rausfahren und sie konnten auch irgendwann die Schiffe nicht mehr beladen.
Genau, das habe ich auch gehört. Und eine Sache, die ich dazu nochmal sagen will, zu Shell, ne? Shell hat ja, hat 1986 schon eine Studie aufgegeben, also die Miro besitzen zu 32%, also und ist der größte Anteil. Und die haben den mit einem Vermerk vertraulich gemacht. Und die haben damals schon, also es nennen, der Bericht wird in den Medien als 31 Seiten Schocklektüre beschrieben. Und die haben völlig klar vorausgesagt, was passieren wird. Und sie haben aber zum Schluss den schönen Halbsatz eingeführt, nicht zu Lebzeiten der gegenwärtigen Entscheider. Und der Spiegel meinte dann, wohl aber zu denen ihrer Enkel und Kinder, das sind wir, Punkt. Und das heißt, Shell wusste das schon seit langem und Shell wurde von einem niederländischen Gericht ja verurteilt, bis 2030 45% der CO2-Ausstöße gegenüber 2019 zu reduzieren. Und weißt du, was sie dafür vorschlagen? CO2-Capture. Und das ist halt so krass, weil die sind nicht mehr im Hard Denial jetzt, also die streiten nicht mehr ab, sondern die machen so Soft Denial und sagen, ja, irgendwann wird es eine Technik geben, die klappt. Und jeder weiß, das wird nicht klappen und schon gar nicht bis 2045.
Ja, ich habe auch noch was anderes, was auch noch sehr, sehr neu war. Es gibt irgendwie diesen sehr coolen Newsletter, den ich sehr empfehlen kann, der heißt RE:Klimakrise. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Habe ich schon mal vorbeiziehen sehen.
Ja, ist auf Telegram und da kriegst du halt jeden Tag und dann nochmal Ende der Woche irgendwie so die wichtigsten Klimanews. Und das ist halt super, auch wenn ihr euch für Prozesse vorbereiten wollt, für Gerichtsprozesse. Und da war am Freitag irgendwie das Ding, ich lese es mal kurz vor, die Mineralölwirtschaft lässt deutsche VerbraucherInnen für Klimazertifikate zahlen, die nur auf dem Papier existieren.
Was?
Das ergeben neue Hinweise, die das ZDF herausgefunden hat und die auf einen der schwerwiegendsten Betrugsfälle der Branche hinweisen. Die Kosten für die Klimaprojekte in China werden auf den Spritpreis und Heizöl aufgeschlagen. Die Ölfirmen nutzen sie, um gesetzliche Vorgaben zu erfüllen. Sie sind also nicht freiwillig. Kritik gibt es nun am Umweltbundesamt, das die Projekte genehmigte. Das hatte ich irgendwie, genau, ich habe mir auch den Beitrag dazu mit angeschaut und Umweltbundesamt will das natürlich prüfen lassen und ja.
Geil. Das ist, aber ich meine, da muss man sagen, Media Bias und so ist natürlich eine sehr schlimme Meldung, aber ein Glück ist es rausgekommen. Den Klima-Newsletter verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Der klingt prima.
Yes, machen wir.
Geil. Ich würde gerne, ich war noch dann mit einer Person, sind wir dann zum Schluss durch den Wald gegangen. Und das war so krass, ich bin wirklich gerne im Wald. Und dann wusste ich aber, dass dahinter diese Raffinerie ist, konnte den nicht mehr so ganz genießen, obwohl der schön war. Und dann gehen wir aus diesem Wald raus und kommen auf so eine süddeutsche Obstbaumwiese mit so einer ganz kleinen, schönen Straße, wie ich das, meine Oma kommt auch daher aus der Gegend, wie ich das noch von früher kenne. Und da habe ich mich so gefreut. Also da ging wortwörtlich die Nachmittagssonne zwar aber auf, das war so toll. Und dann kamen uns alle mit dem Bus entgegen und dann gab es Nüsse und so. Und das war alles prima. Also diesen Moment, dass das gelungen ist, dass niemand ins Wasser gefallen ist und dass alles gut gegangen ist. Das war wirklich ein Moment, also da hatte ich so viel Endorphin wie wirklich selten. Danach vielleicht nur noch mal mehr, als ich diese nassen Sachen endlich ausgezogen habe.
Ja, mich hat es auch total gefreut, dass irgendwie alle ja wohlauf waren. Auch irgendwie Malte, der am längsten noch ausgehalten hatte auf diesem Pfahl, dass es dem auch gut ging, wie er dann auch im Gemeinschaftscall berichtet hat, was wir auch schon in einer der vorigen Folgen mit drin hatten, diesen Ausschnitt. Und ja, dass auch jetzt alle nach wie vor irgendwie wohlauf sind.
Auf jeden Fall, das ist das Wichtigste. Ja, ich glaube, dann haben wir es eigentlich für diese Folge, oder Raoul?
Yes, wir haben es.
Geilo. Dann wünsche ich euch allen jetzt hier von Unignorierbar noch eine schöne Woche. Es stehen Aktionen an, informiert euch und bleibt auf dem Kanal und guckt euch die schöne Gewaltscheiße an, aber auch den schönen Rest. Ja, und Raoul?
Das Gleiche von Festgeklebt. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao.